Guten Morgen, Gemeinde Neumarkt. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Und ich bin ganz stolz auf euch. Gut, dass es euch gibt. Und möge der Herr es platzen lassen hier vor vielen Menschen. Gut. Unser Wort kommt heute aus einer Vortragsreihe, die wir gerade in der Gemeinde Marienberg haben, und zwar über die 28 Glaubenspunkte. Und wir werden heute einen Glaubenspunkt betrachten, nämlich den Nummer 13, die Übrigen und ihr Auftrag. Wir lesen mal zusammen unser offizielles Statement zu diesem Glaubenspunkt. Und da heißt es, die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen, um an den Geboten Gottes festzuhalten und den Glauben an Jesus zu bewahren. Diese Übrigen weisen darauf hin, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist. Sie predigen, dass es Erlösung allein durch Christus gibt, und verkündigen das Herannahen seiner Wiederkunft. Die drei Engel in Offenbarung 14 sind Sinnbild dieser Verkündigung. Sie geht einher mit dem Gerichtsgeschehen im Himmel und führt auf Erden zu einer Bewegung der Buße und Erneuerung. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich an diesem weltweiten Zeugnis persönlich zu beteiligen. Warum predigen wir diese Botschaft? Ich meine die 28 Glaubenspunkte. Weil wir einen Bedarf sehen, dass wir alle selbst wissen, was wir glauben. Kann es sein, dass man mit der Zeit vergisst, was man glaubt? Dass man eines Tages eine Taufe hatte, aber naja, nach den vielen Jahren, was glaube ich denn eigentlich so genau? Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und das verstehen, was wir glauben. Zwei Fragen werden uns beschäftigen. Nummer eins, wer sind die Übrigen? Gibt es sie auch heute? Und zweitens, was genau ist ihr Auftrag? Warum die Botschaft der drei Engel? Zum Punkt eins, wer sind die Übrigen? Gibt es sie heute? Die weltweite Gemeinde haben wir ja gelesen. Nochmal kurz zurück, der erste Satz. Die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Welche Gemeinde, welche Kirche ist denn das? Hier ist erstmal nicht die Rede von einer bestimmten Kirche, sondern davon, dass man wahrhaft glauben muss. Aber was ist wahrhaft glauben? Jede Kirche sagt doch, sie hat die Wahrheit. Und deswegen hat sie auch entsprechend ihre Mitglieder, die glauben, das, was diese Kirche, diese bestimmte Kirche lehrt. Nochmal, Gottes Volk wird nicht gebildet aus einer Religionszugehörigkeit, sondern aus dem wahren Glauben an Christus. Was der wahre Glaube in dieser Zeit ist, das werden wir ein wenig später in der dreifachen Engelsbotschaft noch betrachten. Und dann heißt es hier weiter, doch in der letzten Zeit, Satz 2, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls ist eine Schar der Übrigen herausgerufen. Also offensichtlich werden nicht alle Christen und Gläubige errettet. Bei vielen Beerdigungen sagen manche Kirchenvertreter, der Verstorbene wäre ja schon im Himmel und schaue uns jetzt zu. Welch ein Irrtum. Wenn das so wäre, dann bräuchte es doch keine Übrigen, nicht wahr? Sondern dann würden wir kollektiv gerettet werden. Aber es ist nicht so. Die Bibel kennt keine geheime Entrückung, sie kennt keine unsterbliche Seele, sie kennt keine Erlösung aufgrund einer Gemeinde oder Religion oder Kirchenzugehörigkeit. Sie spricht von Gericht und Rettung. Sie spricht von Vereinigung und Trennung. Sie spricht von Geretteten und Verlorenen. Sie spricht von Treue und von Abfall vom Glauben. Sie spricht auch vom Ungehorsam, von den Irrlehren und sie spricht eben auch von Übrigen. Das Thema Übrige zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Notwendig aufgrund eines sittlich-geistigen Verfalls oder Abfalls im Volke Gottes, rettet Gott einen Überrest, der sich nicht einfach dem Niedergang ergibt und einfach mitmacht. Nein, es sind Menschen, die Gott und sein Wort höher achten als alle menschlichen Verordnungen oder einen Gruppendruck oder eine Denkweise oder Politik oder kirchliche Dekrete oder was auch immer. Gott hatte immer seine Vertreter auf dieser von Satan und Sünde gekidnappten Erdengeschichte. Ob es Abel war oder hier die Familie Noah, ob es Abraham mit seiner Großfamilie war, ob es das Volk Israel oder Juda war, ob es die erste Christengemeinde aus den 12 Aposteln waren, ob es die Waldenser waren oder die Hugenotten, ob es die Lutheraner oder ob es eine bestimmte Gemeinde in der Endzeit ist, Gott hatte immer wieder ein Volk auf Erden. Oft war das wahre Volk Gottes die Minderheit. Oft waren es Übrige. Denn Gott schaut nicht mal, nicht wahr, auf das Herz und das Tun. Nicht nur, nicht auf die Taufurkunde. Und, oder was nur geredet wird. Was ist immer das Kennzeichen vom Volk Gottes gewesen?
Sabbat,
ja, ja, so gut wie immer, ja. Vielleicht waren manche dabei, die es nicht alles gewusst haben, aber ja, du hast recht. Aber was sagt die Bibel?
Wir halten die Gebote Gottes.
Genau, die das halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus oder den Glauben Jesu bewahren. Offenbarung 12, 17, lesen wir das mal bitte miteinander. Das hier ist übrigens die Waldenser Kirche hier in Europa. Empfehle sie euch anzuschauen. Bei Torre Pellice. Aber schlagen wir mal auf Offenbarung 12, 17. Wir werden einiges lesen heute. Da heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau, also über die Gemeinde, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Liebe zu Gott, Glaubensgehorsam, Beschneidung des Herzens, Glaube und Zeugnis Jesu, das ist es, was die Gemeinde ausmacht. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wieso war es immer wieder ein anderes Volk oder eine Gruppe, was die gegenwärtige Wahrheit trug, zu jeder Zeit eine Weltgeschichte? Hätte es nicht immer ein Volk durchgehend sein können? Wäre doch viel einfacher. Lesen wir mal, was in Römer der Paulus dazu sagt. Römer 11, 1 bis 5. Römer 11, 1 bis 5. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen und die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Also am Beispiel der Juden erklärt Paulus, dass nicht ganz Israel gerettet wurde, sondern nur ein Überrest. Denn die treuen Juden, die Jesus Christus als das Lamm Gottes angenommen haben, diese gründeten was dann später? Die erste Christengemeinde. Ist das auch prophezeit worden? Ich denke, eine Seite zurück, ihr Lieben, lesen wir mal Römer 9, 27 bis 29. Und da heißt es, Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, hätte der Herr der Herrscher uns nicht einen Samen übrig gelassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Bereits Jesaja hat es also vorausgesagt. Paulus zitiert Jesaja und begründet, warum aus Israel nur ein Überrest gerettet wurde. Was ist der Grund? Was ist der Grund, dass Gott ein neues Volk benötigt, die sogenannte Wiederübrige? Warum sind sie gestrauchelt? Lesen wir mal Römer 10 und da 2, 3 und 4. Römer 10, 2 bis 4. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende oder Ziel zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Sie haben also ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten versucht. Man kann auch sagen, sie haben sich eine eigene neue Religion kreiert. In Römer 10,19 fragt Paulus, ja, hat es Israel nicht erkannt? Hat es Israel nicht erkannt? Wer abweicht von der biblischen Lehre und der echten Nachfolge Christi, der schließt sich nämlich selbst vom Volke Gottes aus. Jeremia 23 sagt es, und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Wenn wir die Kirchengeschichte uns ansehen, so stellen wir einen Abfall vom wahren Glauben fest. Wir sprechen sogar vom dunklen Mittelalter. Offenbarung 2 und 3 in der Bibel schildert ja die Kirchengeschichte der sieben Kirchengemeinden, die zeitgeschichtlich von der ersten Apostelgemeinde ab 31 nach Christus bis zur heutigen Zeit reicht. Die sieben Gemeinden repräsentierten immer sein Volk, welches in verschiedenen Bewegungen zu finden war. Und welche Gründe nennt die Bibel für den Abfall der Christenheit? Wenn wir die sieben Gemeinden uns mal anschauen, Verlust der ersten Liebe, Formenwesen statt Frömmigkeit, Entwicklung eines herrschenden Klerus mit Macht anstelle demütigen Dienens im Sinne, dass alle Brüder gleich sind, in seinem klassischen Werk Der Gottesstaat hat Augustinus, eines der einflussreichsten Kirchenväter, das katholische Ideal einer universalen Kirche entwickelt, die Macht ausübt über einen universalen Staat. Sein Denken legt den Grund für die päpstliche Theologie. Irrlehren wie Ablass, Kindertaufe, Sonntagsgesetz, Unsterblichkeit der Seele, Maria und Heiligenanbetung, Primat des Papstes, Veränderung der Zehngebote und so weiter und so fort. All das sind die Gründe für den Abfall der Christenheit. Immer wieder lesen wir, wie die berufenen und entstandenen Christengemeinden ihre erste Liebe verloren und vom reinen Glauben sich abkehrten, ihr Lehren annahmen. Viele Kirchen, die gut begonnen haben, haben sich verlaufen und die biblische Lehre verdreht. Kann das auch uns passieren, ihr Lieben? Kann das auch Laodicea passieren? Doch nicht uns, wir sind noch viel klüger. Wie steht es nun um die letzte Gemeinde? Ihren Beginn können wir auch lesen in Offenbarung 12, 13 bis 17. Schlagen wir es mal auf, Offenbarung 12, 13 bis 17. Und als der Drache, Satan, sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, in Klammer die Gemeinde, die den Knaben Christus geboren hatte. Und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde, Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote des Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu haben. Krieg zu führen mit den übrigen. Nach 3,5 Zeiten heißt es hier, oder auch 1260 Jahre Kirchengeschichte in der Wüste des dunklen Mittelalters, das war von 538 bis 1798, nach der Verfolgung, hat Gott durch die Entdeckung und Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Erde half der Gemeinde, eine neue Gemeinde gründen lassen, die Adventisten. Diese Gemeinde wurde gegründet von Menschen, die aus den verschiedenen Kirchen herausgerufen worden sind. Warum? Weil sie die Bibel studiert haben und an die baldige Wiederkunft Christi geglaubt haben. Deswegen haben sie sich Adventisten genannt. Die übrigen haben ja ein Kennzeichen. Die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu. Das ist das Fundament der Gemeinde Gottes. Nicht auf kirchliche Erlasse oder nicht auf staatlich erzwungene Anbetung. Das Wort Gottes, sola scriptura. Schließlich wurde die Kirche der siebenten Tags Adventisten im Jahre 1863 gegründet, nämlich aus den übrigen der anderen protestantischen Kirchen. Es waren alles Adventisten, in Klammer, das waren Wiederkunftserwarter. Ja, Adventisten heißt ja, ich glaube an den Advent. Hat nichts mit Adventfeier hier Weihnachten zu tun. Also, und diese taten sich zusammen. Und wie, was waren das für Menschen eigentlich? Die kamen aus vielen Kirchen. Aus welchen Kirchen kamen sie? Aus allen Kirchen. Ja, es waren Baptisten, Mennoniten, Methodisten und so weiter und so fort. Und Gott gab noch den Geist der Weissagung dazu, durch Ellen White. Und die letzte Gemeinde auf Erden wurde geboren. Die übrigen aus all den anderen Kirchen kamen, prophetisch gesehen, zu Laodicea. Und da war sie, die letzte Gemeinde Laodicea. Durch die Weigerung der anderen Kirchen, die neuen Wahrheiten, oder soll ich sagen, die vergrabenen alten Wahrheiten, anzunehmen, wurde ein Zustand erreicht, welchen Gott in Offenbarung 18, 1 bis 4 wie folgt beschreibt. Offenbarung 18, 1 bis 4. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Babylon ist gefallen. Wer ist Babylon? Das sind alle Kirchen, die nicht mehr die biblischen Grundsätze hier aus dem Wort Gottes haben, in ihren Lehren haben, sondern die angefangen haben, Kompromisse zu machen, ihr Lehren eingeführt haben. Ist die Gemeinde nun das verheißene Endzeitvolk auf der Erde? Ist sie die letzte Gemeinde Gottes mit einem besonderen Auftrag? Oder sind wir ein Teil der Ökumene mit anderen Kirchen und sind, naja, wir sind halt ein Teil davon? Zum Glück haben wir Ted Wilson, der uns das sagt. Ted Wilson schrieb vor kurzem, ich denke, ich habe das sogar schriftlich. Ja, da ist es ja. Folgendes: Die siebenten Tags Adventisten sind eine von Gott berufene prophetische Bewegung. Wir sind nicht nur eine weitere Glaubensgemeinschaft in der Landschaft religiöser Bewegungen. Wir sind die Endzeitgemeinde mit einem Endzeitzweck, einer Endzeitbotschaft und eine Endzeitmission für die ganze Erde. Die Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Amen. Amen. Heißt es nun, wenn du ein siebenten Tags Adventist bist, dass du automatisch gerettet bist? Nein. Der moderne Prophet warnt uns. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt. Und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irre zu leiten, und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn jene, die den Sabbat halten, vor Gericht gestellt werden, um sich um ihres Glaubens willen zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten Werkzeuge Satans, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Berichte und Einflüsterungen die Herrscher gegen sie aufzuhetzen. Uns ist also auch ein Abfall vorhergesagt. Es heißt sogar, die Mehrheit wird uns verlassen. Und die Sichtung ist heute schon da. Heute sehen wir Entwicklungen in der Gemeinde, die wir vor Jahren gar nicht für möglich gehalten haben. Irrlehren und irrige Praktiken schleichen sich ein. Neue Gottesdienststile im weltlichen Shows- und Unterhaltungsindustrie-Sinne werden gezeigt. Neue Lehren mit vergeistigten Lehrenpredigten werden gehalten. Neue spirituelle Gebetsformen mit asiatisch-buddhistischen Gedankengut vermengt. Keine ernste und klare Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Der Lebensstil vieler, zum Beispiel in der Ernährung, in der Kleidung, im Bibelstudium, im Mediengebrauch, Schmuck und so weiter, entspricht nicht mehr dem, was Gott von seinem Volk erwartet. Und dennoch, diese Gemeinde ist die letzte Gemeinde. Diese Gemeinde, Laodicea, wird am Ende ihren Weg gehen und der Überrest wird mit einer großen Menge, die aus der Welt herauskommt, vorbereitet sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt und uns nach Hause holt. Die übrigen haben das Zeugnis Jesu. Können wir in Offenbarung 19,10 nachlesen, was es ist. Das ist der Geist der Weissagung. Die prophetische Gabe, daher ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, aber auch den Propheten hören, was er heute zu uns zu sagen hat. Keiner braucht hier unvorbereitet sein und auf die letzte Krise zu gehen. Keiner. Hesekiel 9,4 ist ein schöner Text. Gab es da schon einmal, dass Gott sagen musste, die und die und die und die anderen nicht? Was steht da geschrieben? Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Hier geht es um das Volk Gottes, nicht um da draußen, um uns. Deshalb lässt Gott auch immer wieder Krisen zu, um sein Volk zu reinigen. Die letzte Krise wird gewaltig sein. Sabbat oder Sonntagheiligung wird ganz oben auf der Agenda stehen. Christi Religion oder die Religion von Fabeln und Erfindungen der ökumenischen Masse. Das wird die letzte Entscheidungsfrage sein. Das wird Verwerfungen geben, vor allem in der Gemeinde. Frage, man könnte ja auch sagen, na ja, dann ist es doch egal, wenn Gott sein Volk überall in allen Denominationen verstreut hat. Es ist doch egal, wo ich bin, oder? Hat Gott heute überhaupt eine sichtbare, organisierte Gemeinde, der ich mich anschließen müsste, trotz menschlicher Mängel? Was sagt Gott dazu? Geist der Weissagung ist so toll, die schreibt immer so auf den Punkt. Sie schreibt, nehmt euch in Acht von denjenigen, die auftreten und deren Ziel es ist, die Gemeinde zu verunglimpfen. Die Auserwählten, die dem Sturm der Opposition der Welt die Brust bieten und widerstehen und Gottes mit Füßen getretenes Gesetz hochhalten, diese sind das Licht der Welt. Wir können sich dann sterbliche Menschen erdreisten, die Gemeinde als Hure Babylons zu verurteilen? Oder eine Räuberhöhle oder sie gar ein Behälter aller unreinen und verhassten Vögel zu heißen? Es ist gar fast unmöglich, dass derjenige, der ein echtes Glaubensleben hat, solche irrigen Anwendungen auf Gottes Gebote haltendes Volk anwendet. Nehmen wir mal an, dass diese gefälschte und irrige Botschaft heute verkündigt werden müsste. Geht hinaus aus hier, mein Volk. Ja, wohin sollen wir denn dann gehen? Wo ist Reinheit, Tugend und Heiligkeit zu finden, wo wir sicher sein könnten? Wo ist die Schafherde, in deren Reihe keine Wölfe hineinkommen? Meine Brüder, natürlich Schwestern auch, ich möchte euch sagen, dass der Herr eine Organisation hat. In Englisch steht an organized body, durch die er arbeiten möchte. Unter ihnen mögen mehr als etliche Judasse sein. Dort mögen auch Petrusse sein, die unter gewissen Umständen ihren Herrn verraten. Es mögen dort Personen sein, wie der von Jesus geliebte Johannes, durch dessen Ehrgeiz Menschenleben vernichtet und aus Rache Feuer vom Himmel fallen würde, weil diese Menschen Christus und die Wahrheit beleidigten. Aber der große Lehrer gibt uns immer wieder Anschauungsunterricht, um die bestehenden Übel zu korrigieren. Er stellt uns die Laodicea-Botschaft vor unseren Augen. Ist das nicht ein schönes Zitat, ihr Lieben? Gott hat ein Volk auf dieser Erde. Gut, was ist nun der Auftrag der Übrigen? Was waren Jesu letzte Worte? Sie waren, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende natürlich, aber so geht nun hin und lehret alle Völker. Geht, bitte? Genau, geht bis an das weiteste Ende der bewohnten Welt und wisse, dass meine Gegenwart mit euch ist und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Uns allen ist dieser Auftrag gegeben worden. Wir sind als Botschafter Christi aufgerufen, Männer und Frauen zu lehren, zu unterweisen, sowie zu überzeugen und ihnen das Wort des Lebens bewusst zu machen. Mit welchen Schwierigkeiten wir auch zu kämpfen haben, welche Prüfungen wir auch zu erdulden haben, das gütige Versprechen ist immer unsers. Ich bin bei euch bis an das weiteste Ende der Erde. Die Botschaft ist eine lebendige Kraft. In dem Auftrag Jesu an seine Jünger hat Christus nicht nur die Aufgabe beschrieben, sondern gab auch ihnen die Botschaft, lehret die Menschen, sagte er, alle Dinge zu beachten, die ich euch geboten habe. Die Jünger sollten das lehren, was auch Jesus gelehrt hatte. Nicht nur das, was er in Person zu ihnen redete, sondern das beinhaltete natürlich die Propheten und die Lehre des gesamten Alten Testaments zur damaligen Zeit. Heute wissen wir, dass das Neue Testament dabei ist. Menschliche Lehren sind hier ausgeschlossen. Da ist kein Raum für Traditionen. Er hat nicht gesagt, lehrt die Traditionen, oder hat er das gesagt? Für menschliche Theorien oder Schlussfolgerungen oder irgendwelche Kirchengesetze oder Dekrete. Keine Gesetze, die durch kirchliche Autoritäten erlassen wurden, sind in dem Auftrag an seine Jünger eingeschlossen. Nichts von diesen sollten die Jünger lehren. Zum Gesetz und zum Propheten. Steht wo? Jesaja 8,20. Das ist es, auf was es ankommt. Einschließlich das Zeugnis seiner Worte und Taten. Das sind die Schätze, die seine Jünger der Welt geben sollten. Die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung umreißen den letzten Auftrag der Übrigen. Was sie verkündigen, geht aus den Botschaften der drei Engel in Offenbarung 14, 6 bis 12 hervor. Das Evangelium muss komplett wiederhergestellt und verkündigt werden. Die Botschaft der drei Engel ist Gottes Antwort auf die gewaltige satanische Täuschung, die unmittelbar vor Christi Wiederkunft über diese Erde geht, also für heute. Und was ist die Botschaft? Schlagen wir es doch mal auf, beziehungsweise ich habe sie hier aufgeschrieben. Ihr kennt's ja, Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ist diese Botschaft, ihr wisst ja, in Marienberg ist sie an der Tür sogar angeschlagen, ne? Der erste Satz. Ist es etwa eine andere Botschaft als die, die in den ersten Zeiten der Bibel zu sehen ist? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, der die Himmel geschaffen hat und alles? Nein, es ist die gleiche frohe Botschaft von Gottes unendlicher Liebe, die von den alttestamentlichen Propheten bis zu den Aposteln im Neuen Testament verkündigt wurde. Die übrigen haben kein anderes Evangelium. Sie haben vielleicht mehr Licht, ja. Keine Gemeinde hatte so viel Licht wie diese Gemeinde. In den ganzen 6000 Jahren der Erdgeschichte. Aber wir haben kein anderes Evangelium. Wir haben es nur wieder entdecken dürfen und verkündigen das, was immer schon Wahrheit war. Gott ist unser Schöpfer. Ihm gebührt die Ehre. Er ist auch unser Richter, der Gericht hält und diejenigen erlöst, die ihm sein Leben übergeben haben. Und wenn wir uns die erste Engelsbotschaft mal genauer anschauen, was steht da? Erster Satz, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Diese Botschaft ist ein Ruf zur Umkehr. Sie fordert uns Menschen auf, nicht uns anzubeten, sondern Gott. Nicht die Wissenschaft anzubeten oder die Technik, sondern Gott. Wissenschaft, Technik, Erkenntnis ist uns geschenkt worden, damit wir Gott besser erkennen. Und wenn es dann heißt, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, was bedeutet Gericht? In Griechisch heißt es ja Krisis. Wenn das Gericht gekommen ist, dann kann es nur heißen, seit 1844 ist das im Himmel stattfindende Untersuchungsgericht da und es hat die Aufgabe, jedes Menschenleben auf diesem Planeten zu untersuchen. Freispruch oder Verurteilung, ewiges Leben oder ewiger Tod. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Was heißt es für uns heute hier? Hier ist die Aufforderung Gottes, Gott anzubeten und nicht das Tier und sein Bild aus der Offenbarung 13. Also, ob es Katholizismus oder Protestantismus ist, der falsche Protestantismus, nein, das ist nicht unsere Sache. Es ist nicht egal, welchem Gott du dienst. Es gibt nur einen wahren Gott und diesen muss jeder Mensch anbeten, wenn er gerettet werden möchte. Und dann natürlich der Verweis auf die Schöpfung, welch ein Gegensatz zu der Evolutionstheorie, die sich anmaßt, wissenschaftlich zu agieren und dabei auf reinen Hypothesen sich stützt. Gott ist der Schöpfer, nicht der Zufall einer Explosion. Die Verkündigung der ersten Engelsbotschaft ist das Bollwerk gegen die weit verbreitete Evolutionstheorie. Nun, was beinhaltet die zweite Engelsbotschaft? Und ein anderer Engel folgte ihm nach, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihre Unzucht alle Völker getränkt hat. Was heißt gefallen, gefallen ist Babylon, die Stadt? Um was geht es hier? Wie können wir das verkündigen heute? Wenn du das verkündigen würdest, würden wir sagen, was ist los mit dir? Wir müssen es also übersetzen. Was bedeutet das? Seit frühester Zeit steht Babylon für den Trotz und den Stolz der Menschen, der von Gott oder die von Gott nichts wissen wollen. Der Turmbau zu Babel hat gezeigt, wessen Geistes die Menschen damals waren. Sie haben sich ihre eigene Religion und eigene Denkweise ausgedacht, die feindlich gegen Gott und den Gläubigen war. Symbolisch steht Babylon in der Endzeit für abgefallene Kirchen, wenn wir Offenbarung 17 lesen. Dort wird sie nämlich als die große Hure Babylon beschrieben, die auf dem Tier reitet. Also, Kirche reitet auf der politischen Macht, auf dem Staat. Die reine Frau symbolisiert die reine Gemeinde Gottes. Die abgefallenen Kirchen werden als Huren bezeichnet, weil sie Irrlehren lehren und ihre Kirchenlehren dem Staat aufdrücken, damit er diese für sie bei allen Menschen erzwingt. Und der zweite Teil dieser Botschaft heißt es, sie hat mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt. Unzucht. Was ist das? Das ist die Verbindung zwischen Kirche und Staat zur Erzwingung kirchlicher Irrlehren bei all den Menschen und Nationen. Die Kirche ist doch denn nur mit einem verheiratet, oder? Mit wem? Mit den politischen Mächten vielleicht? Nein, mit Jesus Christus, ihrem Ehemann. So sollte es sein. Auch hier schreibt Ted Wilson etwas sehr Schönes. Und zwar schreibt er hier im Adventist World, ihr kennt sicherlich die Zeitschrift, das ist der beste Teil aus dem Adventisten heute. Und da heißt es, im September 2013, die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft wird großen Zorn und heftige Opposition hervorrufen, weil dadurch Babylon entlarvt wird, selbst wenn es in christlicher Liebe und biblischer Authentizität verkündigt wird. Widerstand? Was sowas? Heute will man politisch korrekt sein, nicht wahr? Die Gesellschaft wird dazu gebracht werden, alles, was die Mehrheit will, zu akzeptieren. Auch wenn es ein sündiges Verhalten wäre, wenn es die Mehrheit will und es demokratisch ist, dann muss man es akzeptieren. Aber als verantwortungsvolle Christen setzen wir uns für eine gesunde und vernünftige Lebensweise und einen wahren biblischen Glauben ein. Irrtum, Irrlehre, Sünde muss beim Namen genannt werden, wenn es verkehrt ist. Wie sonst kann die zweite Engelsbotschaft geprägt werden? Wie sonst können die Menschen sehen, was ist denn überhaupt Babylon? Was ist babylonisches Denken überhaupt? Wir hatten eine schöne Erfahrung gemacht in diesem Jahr. Eine Familie geht irgendwo in einer deutschen Stadt entlang und sieht ein komisches Zeichen am Gebäude und sagt sich, das haben wir hier und da ganz selten schon mal gesehen. Was ist es denn? Und sie gehen ins Internet und sie suchen und entdecken, dass es ein Freimaurerzeichen ist. Okay? Und natürlich bei Freimaurerzeichen, im Internet sehen sie Walter Veit. Und sie klicken darauf und sie studieren die ganzen Vorträge von Walter Veit über die Freimaurerei und finden heraus, dass das ja alles ein babylonischer Irrtum ist auf diesem Planeten. Viele Kirchen, viele Lehren und all diese Dinge. Sie studieren mehr und finden heraus, dass die Adventgemeinde eigentlich die letzte echte biblische Lehre hat von allen Kirchen. Nicht nur das. Sie fanden heraus, dass die dreifache Engelsbotschaft aktuell und wahr ist. Und eines Tages gehen sie zu einer Gemeinde und diese Gemeinde ist vielleicht noch kleiner als Neumarkt. Und da sitzen einige alte Frauen und sie sagen sich, ich denke, wir schließen die Gemeinde. Es sind so wenige da. Es macht keinen Sinn. Und während sie so darüber nachdenken, klopft es an der Tür. Und das sind 5 Leute. Und die sagen, hallo ihr Lieben, seid ihr Adventisten? Sie sagen, ja, wir möchten Mitglied dieser Gemeinde werden. Ist das möglich? Ja, die sind fast vom Stuhl gefallen. Heute sind sie getaufte Mitglieder unserer Gemeinde. Also, warum? Weil sie die zweite Engelsbotschaft gefunden haben. Geht hinaus aus Babylon. Das ist Babylon. Nicht wahr? Diese Irrlehren müssen aufgedeckt werden. Und die werden, was schreibt Ted Wilson? Ich sage es nochmal, die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft wird großen Zorn und heftige Opposition hervorrufen. Warum? Weil dadurch Babylon entlarvt wird, auch wenn es in Liebe und biblischer Authentizität gepredigt wird. Selbst wenn du die Zitate von den Leuten selber hingibst, erregt es Widerstand. Interessant. Gut, und dann haben wir ja noch die dritte Engelsbotschaft. Und da heißt es, wir lesen das in Offenbarung 15, ab Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen nach, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Bis hierher vielleicht. Ben White schreibt darüber, es ist eine Leben- oder Todbotschaft. Die dritte Engelsbotschaft, schreibt sie, muss mit Macht verkündigt werden. Die Kraft der Verkündigung der ersten und zweiten Botschaft soll mit der dritten verstärkt werden. In der Offenbarung schreibt Johannes über den himmlischen Botschafter, der sich mit dem dritten Engel vereinigt. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme, wir stehen in der Gefahr, die dritte Engelsbotschaft in so einer verschwommenen Art zu verkündigen, dass es die Menschen nicht beeindruckt. Ist das so? Ich denke, es ist so. Hört man die zweite und die dritte Engelsbotschaft heute noch klar verkündigt in der Adventgemeinde? Frage. Ist es Liebe, meinem Nächsten und Nachbarn nur einen kleinen Teil zu sagen, so dass er kein vollständiges Bild hat? Reicht vielleicht die halbe Wahrheit auch aus? Hat Gott gesagt, dass wir nur über die erste Engelsbotschaft predigen, oder hat er gesagt, predigt die ganze Botschaft? Hier war ein junger Mann, der den Führerschein bekommen hat. Ich könnte doch auch sagen, ich lerne dir nur die Hälfte von dem, was da draußen an Verkehrszeichen ist, die andere Hälfte kannst du vergessen. Ja? Wäre das Liebe? Das wäre doch keine Liebe. Sondern wir wollen alles sagen, natürlich in Vernunft und in Liebe und in Güte. Anpassung an die Welt hat die Warnungsbotschaft gedämpft und zurückgehalten. Doch das muss sich ändern, und es wird sich ändern. Wie werden die Menschen reagieren, wenn das Evangelium verkündigt wird? Die übrigen aus der Welt und aus den anderen Kirchen werden Buße und Erneuerung tun und sich unserer Gemeinde, der letzten Gemeinde auf dieser Erde, auf dem Planeten anschließen. Wo viele von uns rausgehen werden, weil sie es nicht mehr ertragen wollen, die Hitze, werden viele von außen hereinkommen und die leeren Stühle wieder voll machen. Jeder wird wählen müssen. Man kann sich für die Gerechtigkeit durch den Glauben entscheiden, die zu der von Gott gewollten Anbetung und Liebestaten führt, oder man entscheidet sich für die Gerechtigkeit durch die Werke, die wird sich durch eine von Menschen erfundene Anbetung, angeordnet vom Tier und seinem Bild, äußern. Solche Anbetung aber gilt nicht vor Gott, weil sie menschliche Satzungen über die Gebote Gottes setzt. Das Evangelium, schreibt Ellen White, soll nicht als eine leblose Theorie dargestellt werden, sondern als eine lebendige Kraft, welches das Leben verändert. Gott wünscht sich, dass die Empfänger seiner Gnade auch Zeugen seiner Macht sind. Und da sitzen sie, da sind sie. Bis Christus in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit erscheint, wird die Menschheit in ihrem Denken pervertiert und sich von Wahrheit zu den Fabeln wenden. Die Gemeinde wird durch schwierige Zeiten gehen. Sie wird in Sack und Asche prophezeien. Aber obwohl sie mit Irrlehren und Verfolgung zu tun haben wird, obwohl sie mit Abfall und unreifem Denken zu tun haben wird, wird sie doch durch die Hilfe Gottes Satan den Kopf zertreten. Der Herr wird ein Volk haben, so treu wie Stahl und mit einem festen Glauben, der einem Granit gleicht. Sie werden seine Zeugen in der Welt sein, seine Werkzeuge, um ein besonderes, herrliches Werk am Tage seiner Vorbereitung auszuführen. Aus Publishing Ministry 386. Es ist, ihr Lieben, eine besondere Herausforderung, in dieser Endzeit zu leben. Aber diese Herausforderung bringt auch ein gewisses Vorrecht mit. An der Verbreitung Gottes Endzeitbotschaft beteiligt zu sein. Dadurch wird vielen Menschen geholfen, sich vorzubereiten, um Jesus zu begegnen. Die Städte müssen gewarnt werden. Eine Wahlstadt darüber. Ob es Neumarkt ist, ob es Nürnberg ist, ob es Tokio ist oder wie hier Seattle. Egal. Die Menschen müssen die Botschaft hören. Gott hat ein Volk. Er hat ein Volk der Übrigen. Er hat eine Endzeitbotschaft. Bist du ein Teil davon? Möchtest du eine davon werden vielleicht? Komm, lass uns die Aufgabe gemeinsam hier mit dieser Gemeinde tun, in dieser Stadt, mit voller Kraft, mit vollem Glauben, mit voller Hingabe und mit voller Liebe, die durch Christus alleine kommt. Stärke das Gute, vermeide das Böse, entscheide dich, Christus ganz zu folgen und zu den Übrigen zu gehören. Denn, er sagt es, ich bin bei euch alle Tage, auch bis zur Endzeit. Möge der Herr diese Gemeinde Neumarkt segnen. Lasst nicht nach im Kampf für Christi Sache. Ich weiß, dass es manchmal ermüdend ist, wenn zu viel auf einem ist. Ich kann das wirklich sagen. Aber ich kann euch nur auch sagen, ich habe noch nie so viel Segen gehabt wie jetzt in meinem Leben. Der Herr ist gewaltig. Er schenkt Kraft und Energie. Und er wird euch auch neue Leute schenken, die mit anpacken und mithelfen. Aber verkündigt ihr die dreifache, volle Engelsbotschaft, damit die Menschen da draußen wissen, um was es geht. Gott segne euch. Amen. Unser wunderbarer Vater, was für eine Sehnsucht haben wir, dieses obere Kanaan mit dir Abendmahl zu feiern, Herr. Und mögen dort all die Seelen sein, die Geretteten, die durch unsere Zeugnisse, die durch unser Handeln hier auf dieser Erde von der wunderbaren Botschaft gehört haben und durch den Heiligen Geist bekehrt wurden. O Herr, wir stehen an der Schwelle der Ewigkeit. Da ist keine Zeit für Dinge zu tun, die umsonst sind, sondern lass uns die Ewigkeitswerte betreiben und schaffen. Segne die Gemeinde Neumarkt. Gib ihr Kraft und Stärke und Ermutigung und Menschen, die mittragen und mithelfen, diese Botschaft hinauszugeben, damit wir bald nach Hause können. Du seist gelobt und gepriesen in allen Dingen. Amen.